Liebe Hörer des Nachgefühlt-Podcastes, es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge. Wir bleiben thematisch bei der selbstständigen Lebensführung blinder und sehbehinderter Menschen, haben allerdings heute nicht den blinden Führhund im Fokus. Des Weiteren wird es auch Zeit für eine Premiere. Wir begrüßen heute unseren ersten Gast im Podcast. Es handelt sich um Pamela Corey, ihres Zeichens Lehrerin für lebenspraktische Fähigkeiten. Pam lebt in Hamburg und hat in ihrem langen Arbeitsleben diese Unterrichtsform maßgeblich in Deutschland installiert und vorangetrieben. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Gespräch. Liebe Pam, wir schreiben das Jahr 2025 und wir sitzen zusammen hier in der Wohnung der Familie Corey und ich freue mich sehr, dass du dem zugestimmt hast, dass wir uns jetzt unterhalten können.
Gerne.
Ich habe das mir so vorgestellt, dass wir uns etwa eine Stunde lang unterhalten über dich und deine Arbeit im Bereich lebenspraktische Fähigkeiten mit blinden und sehbehinderten Menschen. Und so wie bei deinem Mann Dennis scheint das auch dein berufliches Leben nahezu in Gänze diesem Thema gewidmet zu sein, nämlich der Rehabilitation von blinden und sehbehinderten Menschen. Denn wenn man in Deutschland weiß, was diese Abkürzung LPF eigentlich bedeutet, dann kennt man auch deinen Namen. Der ist eng damit verbunden. Und ich würde ganz gern damit anfangen, kurz zu erzählen, woher und seit wann ich dich kenne.
Okay.
Wir haben uns kennengelernt vor etwas mehr als 20 Jahren. Und zu der Zeit kam ich gerade frisch von meiner Ausbildung als Reha-Lehrer für O&M und LPF in Marburg und fand meine allererste Stelle bei einer LPF-Schulungsmaßnahme für blinde Kinder und Jugendliche in Falkenburg bei Bremen. Ja. Ich habe freitags mein Zeugnis bekommen und Samstagmorgen saß ich im Zug nach Bremen.
Das wusste ich nicht, dass es so nah war.
Es war so nah.
Es war gut. Es war wirklich gut. Ja.
Es war für mich eine Sache, die sehr entscheidend für meinen weiteren beruflichen Lebensweg war, muss ich sagen, weil es hat mir einen ganz anderen Blick nochmal gegeben auf das, was ich bisher gelernt habe. Denn in Marburg hatten wir wenig Kontakt mit zum Beispiel Menschen, besonders Kinder und Jugendliche, die auch eine Mehrfachbehinderung zum Beispiel haben. Und es war hart, diese zwei Wochen in Falkenburg, aber es hat mich sehr, sehr geprägt. Wir haben uns es war ein Sonntagnachmittag, haben wir uns dort im Speisesaal das erste Mal getroffen im Jahr 2002. Und im Folgenden habe ich immer auch mal wieder für Iris e.V. arbeiten dürfen, als Honorarkraft bei diesen Maßnahmen. Später dann auch bei der Ausbildung von zukünftigen Kolleginnen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer diese Aufnahme hier anhören wird. Ob das jetzt Fachleute sind aus dem Bereich Blindheit, Sehbehinderung, dann können die vielleicht mit dieser Abkürzung LPF oder lebenspraktische Fähigkeiten was anfangen. Vielleicht aber auch sind es Leute, die das genau deswegen hören, weil sie was darüber erfahren wollen. Und deswegen würde ich dich zuerst mal bitten, kurz zu sagen, was ist das, lebenspraktische Fähigkeiten?
Ach, lebenspraktische Fähigkeiten. Das sind Sachen, die wir als sehende Menschen tagtäglich machen, von morgens bis abends. Und das sind motorische Handlungen, die wir einsetzen, um unser Leben zu führen. Die sind wahnsinnig wichtig. Die sind ohne die Fähigkeit, mit den Händen oder mit dem Geist etwas auszuführen, bedeutet, dass man total abhängig ist von anderen.
Wenn man das nicht kann.
Ja, und lebenspraktische Fähigkeiten, vielleicht muss ich das genauer sagen, die gehören zu dem Bereich Kochen, Bügeln, Kleiderpflege, Schminken, Körperpflege, alles, was mit dem Alltag zu tun hat. Aber wenn wir, das sind die Bereiche, aber wenn wir von einer lebenspraktischen Fähigkeit sprechen, kann es sein, dass es nur, wie bringe ich einen Löffel zum Mund? Wir müssen wirklich klein denken, wenn wir sowas machen. Besonders, wenn wir mit geburtsblinden Menschen arbeiten.
Und das ist ein wesentlicher Unterschied.
Ja.
Bei der Arbeit dann mit blinden und sehbehinderten Menschen, gibt es eine Vorkenntnis von diesen Dingen oder gibt es das nicht? Hat jemand das schon mal sehend erlernt oder muss der das wirklich von null neu erlernen und hat nicht die visuelle Kontrolle dabei?
Nicht nur, dass die lebenspraktische Fähigkeiten sind, wenn wir das vermitteln. Es geht nicht nur um die Arbeit mit den Betroffenen. Wir müssen genau wissen, wen haben wir vor uns, welche Erfahrungen bringt er mit, was sind seine Wünsche. Wir müssen auch mit seinem Angehörigen arbeiten. Mhm. Weil wenn wir das nicht tun, kann es alles umsonst sein.
Was kann umsonst sein? Warum ist das so wichtig?
Weil wenn ich ein Kind habe, und das habe ich schon gehabt, das habe ich in einer meiner letzten Stunden bei einer Schülerin, wo wir Sachen zu Hause gemacht, wo wir Sachen im Iris gemacht haben, die sie machen konnte. Und ich sagte, du, die letzte Stunde möchte ich bei dir machen. Und als ich ankam, es ging um Kleider zusammenlegen, haben wir den Unterricht in ihrem Zimmer gemacht. Und ich machte den Kleiderschrank auf. Und alles war wie in einem Einkaufsladen.
Oh.
Alles ganz korrekt gelegt. Und ich sagte, Sandra, hast du das gemacht? Das ist toll. Und dann sagt sie ganz geschämt, meine Mutter lässt es nicht zu. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn es ein Ehepartner ist. Es gibt Ehepartner, die sagen, nee, ich mache das für dich ganz schnell. Und wenn ich etwas vermittle oder jemand erzähle, nicht nur erzählen, das ist falsch, erleben lassen, ja, wie er Sachen durchführen kann, dann muss ich seine Umwelt mit einbeziehen.
Weil es sonst im Alltag nicht durchgeführt wird.
Nee, nicht durchgeführt wird. Und das einmal durchgeführt haben und ein Verständnis dafür zu haben, heißt nicht, dass man das dann nachher können kann. Man muss in der Übung bleiben.
Das beschreibt schon mal, dass der Beruf ein sehr komplexer ist, also ein vielschichtiger Beruf. Und da soll es natürlich jetzt drum gehen, das so ein bisschen auseinanderzunehmen, auch was das bedeutet in Gänze, aber vielleicht auch, was es für dich bedeutet und wie du da hingekommen bist. Wenn man dich kennt und dich erlebt, dann weiß man, man hat das Gefühl, du hast das schon immer gemacht und du hast auch schon vielleicht immer auch die Vorstellung gehabt, sowas machen zu wollen. Man stellt sich vielleicht eine junge Pam vor, die auch Lehrer gespielt hat mal oder vielleicht dieses als Vermittlung vielleicht als Ziel gehabt hat. War das so in deiner Kindheit und Jugend? Was hast du für Wünsche gehabt? Was wolltest du mal werden?
Juristin.
Ja.
Jemand, der wirklich was, Gerechtigkeit, mein Ziel war Gerechtigkeit. Und das könnte man durch, wenn man Jurist ist, schaffen. Und aber ich wusste gar nicht, ich meine, das waren Vorstellungen, die mir ganz oben waren. Mhm. Und als ich dann studiert habe, wusste ich nicht, wo fange ich an. Und dann habe ich, ja, wie habe ich angefangen? Deutsch, Englisch, weil ich zum Teil in USA, in Deutschland und zum Teil hier in USA und Deutschland studiert habe, wusste ich nicht, womit fange ich an. Und ich habe mit Englisch angefangen und allgemein Sachen. Und dann war Dennis in BVS, in Brethren Volunteer Service, und wir waren dann in Berlin.
Oh.
Und in Berlin haben wir, in West-Berlin haben wir gearbeitet und mit Jugendlichen und mit Kindern. Und nachher, ich war noch nicht fertig mit dem Studium, hat Dennis gesagt, ach, weißt du, wir könnten nach Marburg ziehen. Und da könntest du weiter studieren. Und ich dachte, tolle Idee. Sind wir nach Marburg gezogen und da haben wir die Fishers kennengelernt. Und Jochen wirklich als Pionier in dem Bereich Mobilitätstraining. Und ich war so begeistert über das, was Bea und Jochen und Dennis zustande gebracht haben, dass ich gedacht habe, oh, wow, dein Leben kann sich in eine ganz andere Richtung gehen. Und daher, Dennis war auch begeistert von diesem Bereich, obwohl das nicht sein ursprüngliches Ziel war. Und da haben wir gedacht, okay, wir gehen zurück, fahren zurück nach USA. Da kann ich erstmal meinen Bachelor bekommen, weil ich noch nicht mit meinem Studium fertig war. Und danach können wir zur Western Michigan University gehen. Und da könnte ich in dem Bereich lebenspraktische Fähigkeiten, Fertigkeiten hieß es damals. Und ich muss Jochen Fischer sagen, der, als ich gefragt habe, als ich diesen Enthusiasmus gesehen habe unter den Dreien, war ich so angezogen. Ich sagte, aber was kann ich machen? Das war Jochen, der gesagt hat, ja, ich habe es gehört, in den Staaten gibt es den Bereich lebenspraktische Fertigkeiten. Vielleicht das wäre was für dich.
Dieser Begriff lebenspraktische Fertigkeiten, der war ja wahrscheinlich noch nicht gesetzt. Das hieß wahrscheinlich Activities for Daily Living oder wie war das?
Activities of Daily Living.
Of Daily Living.
Ja, ja.
Wer hat den Begriff lebenspraktische Fertigkeiten geprägt?
In Deutschland meinst du?
Ja, als deutschen Begriff. Es ist sehr sperrig.
Unter den im Blindwesen keiner.
Keiner.
Weil man nicht geglaubt, man hat geglaubt, wenn man blind ist, kann man sein Leben nicht meistern. Mhm. Man wird immer auf Hilfe angewiesen. Und ich weiß, damals in Marburg, es gab keine Messer im Speisesaal. Es gab nur Löffel oder wenn Sachen kleingeschnitten sind, dann Gabel. Aber
man muss vielleicht erklären, dass das damals schon eine Einrichtung war für blinde und sehbehinderte
das
Menschen.
Das war eine führende Einrichtung für blinde und sehbehinderte Menschen. Mhm. Und das war die allgemeine Vorstellung. Und ja, dann haben wir gesagt, lebenspraktische Fertigkeiten. Und dann, als wir nach Hamburg gekommen sind und wir hatten einen Kursenträger gehabt, der gesagt hat, nee, Fertigkeiten ist es nicht, was du schulen willst. Mhm. Der hat mir indirekt auf den richtigen Weg gegeben. Er sagte, Fähigkeiten. Mhm. Fähigkeiten will man haben.
Ich muss mal ganz kurz einhaken, weil eine Sache, die ich dich eigentlich noch fragen wollte, ist noch davor passiert.
Okay.
Sowohl Dennis als auch du erzählen manchmal von der Zeit, als ihr nach Deutschland gekommen seid. Und für alle, die zuhören, ist das immer klar. Natürlich, wir waren zusammen. Aber wie seid ihr dann eigentlich zusammengekommen? Seit wann seid ihr als Paar unterwegs gewesen?
Seit 1965. Mhm. Und zwar, ich bin 65 aus Berlin als Austauschschülerin zurückgekommen und bin in einem College gegangen, eine von unserer Kirche damals. Da habe ich Dennis kennengelernt. Und ich konnte außer Deutschunterricht, Seminar, mich austesten lassen. Und Dennis war in dem gleichen Seminar, denn, wo ich war. Und da haben wir uns kennengelernt und ja. Und dann 67 haben wir geheiratet und dann kam die freiwillige soziale Jahre. Und für mich war es, ja. Aber für Dennis wurde er eingezogen.
Das war Zivildienst dann, ja, was er
ja,
gemacht
ja,
hat.
Ja.
Das heißt, ihr habt über die Verbindung letztendlich schon auch nach Deutschland die Verbindung zu Deutschland zusammengefunden, sozusagen.
Ja, ja, weil er im gleichen Jahr in Marburg war, hat studiert.
Aber das ist nicht, wie man denken könnte, zuvor, dass ihr euch kennengelernt habt und ihr seid dann nach Deutschland und wieder zurück, sondern danach.
Ja,
ja. Das ist interessant.
Ja.
Das ist interessant. Und war das letztendlich dann auch eure gemeinsame Entscheidung zu sagen, und wir gehen jetzt wieder zusammen nach Deutschland? Oder aus welchen Gründen habt ihr das gemacht? Hatte das auch politische Gründe für euch, Amerika zu verlassen oder nur beruflich?
Nur beruflich. Und wegen der, als Dennis eingezogen wurde und er ist Pazifist und wir wurden, das wurde angenommen von der Regierung und wir haben Brethren Volunteer Service, dann I can't speak. Manchmal ist es so schwer, Deutsch zu sprechen und Englisch.
Ich glaube dir das.
Ja.
Ich glaube es.
Dann sind wir zu Brethren Volunteer Service gegangen und die wollten uns, die haben uns nach Deutschland geschickt. Und ja, so sind wir nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und uns ging es darum, weil wir die gleiche, ähnliche Lebensvorstellungen haben, dass wir was Gutes tun wollen im Gänsefüßen.
Ja, da schwingt auch noch dieses Jurastudium auch so ein bisschen für dich noch mit. Das war nicht der Hintergrund des leeren Wollens, sondern der Gerechtigkeit und dafür was tun zu wollen.
Der Gerechtigkeit war das Wichtige im Leben für mich.
Ja.
Ja.
Und ihr seid nach Marburg gekommen. Ihr seid über Umwege dann wieder zurück in die USA gegangen, habt dort eure Ausbildung quasi fertig gemacht. 1974 wurdet ihr vom Direktor der Blister in die USA geschickt und da solltest du deine LPF-Ausbildung fertig machen. Das war in den USA schon eine Sache, lebenspraktische Fähigkeiten.
Ja, aber es war ein Uni-Studium. Damals gab es wenige, ich glaube. Ich will gar nicht die Nummer sagen. Inzwischen gibt es mehrere. Aber es war immer so, dass bei im Blindrehabilitation bei den Unis diejenigen, die richtig hochgeschätzt waren, waren die O&M-Lehrer. Und die ganz unten auf der Skala waren, auf dieser Hierarchie, waren die LPF-Lehrer.
In den USA auch?
Ja, in den USA auch.
Ah, interessant.
Es gibt zum Beispiel damals Mobilitätslehrer, die aufgestiegen sind zur Schulleitung. Ja, das wäre damals nie passiert im Bereich LPF. Das ist etwas, was vielleicht mit mit Frauen zu tun hat. Das ist etwas, was jeder kann. Und es wurde auch damals unterbewertet. Und das hat mich, als ich im Studium war, habe ich beobachtet, dass es so war. Aber ich hatte nicht den Durchblick, um worum es tatsächlich geht, um dagegen zu argumentieren. Ich habe es nur bewusst gemacht in meinem Gehirn, die später, ich sah die gleichen Sache hier in Deutschland.
Ja.
Ja.
Und das ist etwas, was bis zum heutigen Tage anhält.
Ja.
Diese Sichtweise.
Ja.
Das ist interessant, dass das damals tatsächlich auch schon war.
Ja. Das sieht man in den Einstellungen der Leute, das sieht man in der Kostenübernahme.
Ja.
Ja.
Gerade zum Bereich lebenspraktische Fähigkeiten und was das eigentlich so ist und was das auch in Deutschland ist, habe ich mal eine Definition rausgesucht. Diese Therapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkungen bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigung in dem Bereich Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrem persönlichen Umfeld oder in ihrer Umwelt zu stärken. Das klingt sehr nach einer Definition von LPF.
Ja, aber ich würde den Ziel meines Unterrichtens heutzutage ist, in den letzten Jahren, wo ich gearbeitet habe, ist, den Lernpartner so zu befähigen, Herausforderungen in seinem Alltag selbst damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie er das meistern kann und einfach ihm den Mut zu geben, versuch es. Das Lernen ist das, was, wie man lernt, wie das Gehirn lernt, ist ein ganz wichtiger Teil von wie wir unsere Vermittlung bei den Studenten und bei den Lernpartnern. Das muss Mittelpunkt sein. Mhm. Wir müssen den Leuten begeistern und dass sie sehen, wow, es steckt viel mehr in mir. Es geht nicht nur um einen Tisch abwischen. Es geht um das Meistern von seinem eigenen Alltag.
Und das Übertragen vielleicht auch dieser Begeisterung und dieser Wunsch nach Selbstständigkeit auf neue Bereiche, ja, die er noch nicht begangen hat.
Ja, genau.
Das fehlt dir so ein bisschen in dieser Definition. Und das war auch keine von LPF, sondern das war die Definition für Ergotherapie, die vielleicht zu größeren Diskussionen geführt hat. Ich weiß es nicht. Wie war das damals gewesen mit Kostenträgern? Musstet ihr euch behaupten gegenüber Ergotherapeuten, die gesagt haben, eigentlich machen wir das Gleiche?
Die Ergotherapeuten war damals, als wir das durchgesetzt haben mit den Kosten, das war in den 80er Jahren. Mhm. Mit Bernd von Lüder. Mhm. Bernd von Lüder war Sachbearbeiter in der Regierung, in Sozialamt.
Ja.
Und der war selbst stark sehbehindert. Mhm. Als wir anfingen, es war ganz schwierig, den Kostenträgern überhaupt davon zu überzeugen, dass sie eigentlich etwas beitragen sollten. Und er hat es gesehen, wie wichtig das ist, und er hat sich stark dafür eingesetzt. Aber es hat jahrelang gedauert. Und dann, aber es war damals noch vom Einkommen, wie viel bezahlt wurde, vom Einkommen der Eltern abhängig.
Ja.
Ja, und dann kam, das hat sich geändert in den letzten Jahren, ist es so, ja, ich habe das jetzt, den Begriff jetzt nicht parat, wo das jetzt etwa 20 Stunden bezahlt wird, als schulfördernde Maßnahmen.
Ja.
Für Schüler. Aber, und 20 Stunden, das ist nichts. Damals habe ich 300 Stunden bekommen.
Ja.
Für die Leute, wenn ich nachweisen könnte, welche Fortschritte gemacht worden sind und welchen Weg wir noch zu machen haben, dann waren die Kostenträger bereit, was zu zahlen. Mhm. Manchmal Zähne knirschend, aber die waren gezwungen, denn das zu machen.
Das beschreibt ein bisschen eine Situation, mit der du Zeit deines Berufslebens besonders zu tun hattest, sich auseinandersetzen mit Kostenträgern, aber auch mit anderen Professionen, weil es sowas Vergleichbares vielleicht auch noch gar nicht gab in Deutschland. diese Schulung, dieser Unterricht, man musste gucken nach Gesetzen und so weiter. Ihr habt in vielen Bereichen mit Iris, als ihr dann in Hamburg ansässig geworden sind, erstmal vielleicht auch Neuland betreten. Es waren schon einige Kolleginnen aus dem Bereich O&M da, aber du hast so ein bisschen erzählt, du warst auch auf der Suche, was kann ich tun? Du warst dann in den USA, hast die lebenspraktischen Fähigkeiten oder damals Fertigkeiten für dich entdeckt, dass das dein Feld ist. Hattest du zu dem Moment das Gefühl, ich möchte gerne eine Lehrende sein für die Leute, für die Menschen? Oder war das dann auch schon dein Wunsch, das weiterzugeben an andere zukünftige Lehrer? Weil ihr habt ja mit Iris eine Ausbildungseinrichtung letztendlich dann auch gegründet.
Ja, und ich arbeite auch mit Lehrern im Lehramt, Blinden- und Sehbehindertenpädagogen. Mhm. Jetzt bin ich ganz weit weggekommen. Ich bin in meine Gedanken. Kannst du das?
Ja, gerne. Also hast du dich damals als Lehrerin für blinde Menschen deinen Auftrag gesehen? Oder hast du eher deinen Auftrag gesehen, andere Lehrer auszubilden, damit sie das auch machen können?
Nee, Anfang war es nur mit Schülern zu arbeiten. Und das war so spannend.
Das war in der Sierichstraße?
Ja, ursprünglich war es in Marburg.
Sogar in Marburg schon?
Ja. Mhm. Moment mal. Ich muss überlegen. Mein Gott. Marburg. 69 sind wir nach Deutschland gekommen. Dann sind wir nach... Dennis hat in Marburg gearbeitet. Und dann sind wir zurück, nachdem wir die Ausbildung gemacht haben, zur Deutschen Blindenstudienanstalt gekommen. Mhm. Und da haben wir von 75 bis Ende 79 in Marburg gearbeitet. Und mein einziger Gedanke war, mit Schülern zu arbeiten. Und ich war erstaunt, wie viel ich von jedem Schüler gelernt habe. Mhm. Und so, dass das Wissen sich immer mehr und mehr erweiterte. Und als wir nach Hamburg kamen, dann hat die Professor Dr. Rath mir einen Lehrauftrag angeboten im Bereich Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Und da habe ich dann Seminare geführt. Aber die waren am Anfang, die waren grausam, wenn ich zurückdenke.
Oh je, wieso?
Wirklich grausam, weil ich dachte, ich habe alle Fertigrezepte im Kopf. Ja. Hier habe ich die und jetzt könnt ihr die Augenbinden machen, aufsetzen und ich erkläre euch, wie ihr das zu machen habt, Schritt für Schritt. Und über die Pädagogik, wie man das einem nahebringen kann, wie man das sein Leben verändern kann, habe ich überhaupt keine Gedanken gemacht.
Das war vielleicht so etwas, was man heute oft auch hört oder in diesem Bereich den LPF-Leuten vorwirft. Na, es gibt da so Tipps und Tricks, wie es gemacht wird. Wenn man die weiß, kann man das beherrschen. Aber das stimmt ja nicht.
Das stimmt ja nicht und zum Teil stimmt es nicht. Das Problem ist, durch so eine, wenn man nur auf der Ebene bleibt, dann ist das auch eine Hierarchie. Ich bin der Wissende und du als Schüler hast das anzueignen, was ich dir beibringe. Mhm. Statt ihm zu ermächtigen während des Prozesses, wow, ich kann das selbst ausdenken, ich kann das selbst ausprobieren. Manchmal brauche ich Begleitung, aber ich bin stärker, als ich jemals gedacht habe.
Wann sind dir diese Gedanken gekommen? Weil du sagst, am Anfang hast du das
Lily
nicht so
Nielsen. Gesehen.
Okay.
Lily Nielsen hat uns in ihres ...1980 besucht. Mit einem, auch eine andere skandinavischen Lehrerin. Mhm. Und da war ich beeindruckt. Aber nachher haben wir auch Heike Kruse als Lehrerin gehabt bei uns in Iris. Und sie hat den einen Buch von der Linnaeusen übersetzt auf Deutsch. Und sie hat sie hat Linnaeusen praktisch gefolgt, studiert. Und Heike hat mir die Nähe zu diesem Bereich gebracht. Am Anfang wollte ich nichts damit zu tun haben, weil jemand, der mehrfach behindert ist, das sind die Klientenkreis, mit der Lilly gearbeitet hat, der ist ganz anders in seine Reaktion, wie ich das gewohnt bin. Und das macht mir Angst, dass ich weiß nicht, was ich tun soll. Und auf einmal werde ich mit meinem eigenen Unwissenheit konfrontiert. Und aber Heike hat mir Wege gezeigt. Und dann habe ich Lilly besucht und beobachtet und sowas, habe ich gelernt, mein Gott, worum geht es denn eigentlich? Und diesen Umgang mit demjenigen, mit dem ich was in Gänsefüßen vermitteln will, ist das Wichtigste.
Das war ein großer Einschnitt für dich in deinem beruflichen Leben. Es war nicht lange von der Zeit entfernt, dass ihr Iris gegründet habt. Das war 79 und es hat deine Arbeit stark beeinflusst. Hat das auch etwas für dich, also die Arbeit mit mehrfach behinderten Menschen, auch etwas für die geistig und körperlich fitten Menschen rübergebracht? Hast du da etwas übernehmen können?
Oh, ich denke schon. Ich denke schon, weil, es hat etwas mit mir gemacht, wie ich mit Menschen umgehe.
Meinst du dieses Verständnis von, ich möchte die Begeisterung wecken dafür und die Motivation wecken, selbst etwas zu tun?
Aber wenn man diesen Wunsch hat, dann ist man gezwungen, sich nicht mit einer Fertigkeit auseinanderzusetzen, sondern wen habe ich vor mir? Was sind seine Werte? Was sind seine Fähigkeiten? Was ist auch sein Nicht-Können? Damit man schon eine Ebene hat, wo man dann sehen kann, okay, wo kann er was? Was kann ich ihm anbieten, wo er, weil er das kann, mitmachen kann und entwickeln kann.
Aufbauen.
Ja, aufbauend.
War das so gewesen, dass ihr damals bei Iris, wenn du da LPF unterrichtet hast, zunehmend auch mehrfach behinderte Menschen im Kreis des Klientels hattet?
Nein, überhaupt nicht.
Weil das ist auch für mich, für meine Ausbildung in Marburg zum Beispiel, die wirklich viel später, 30 Jahre später war das kein großes Thema, mit mehrfach behinderten Menschen zu arbeiten.
Ja, weil Marburg war für Gymnasium. Es war nicht für, ich weiß nicht, ob es überhaupt Körperbehinderte gab und Lern- und Geistigbehinderte überhaupt nicht. Es war eine sichere Ebene.
Dieser Bereich der Mehrfachbehinderung ist ein ganz spezieller Bereich. Genauso kann ich mir aber auch vorstellen, gab es damals vielleicht die Einstellung, lebenspraktische Fähigkeiten, das ist etwas, das eigentlich auch nur blinde Menschen brauchen. Wie steht's mit den sehbehinderten Menschen? Sind die am Anfang so ein kleines bisschen, wie bei O&M auch, vor der Tür geblieben oder wie ist da deine Erinnerung?
Bei sehbehinderten Menschen kommt es wirklich darauf an, wie viel Sehen sie haben. können sie die Umwelt genügend beobachten, dass sie sehen tatsächlich, wie Alltagsdinge durchgeführt werden,
ja,
und das nachahmen. Aber bei sehbehinderten Menschen ist es so, dass wir begegnen sehr viele Menschen, die ihr Sehen nicht immer gleich ist. Es schwankt, ja, hin und her. Und es gibt Situationen, wo sie das dann sehen durchführen können oder wo sie es nicht sehen durchführen müssen. Und daher ist es wirklich eine sehr einfühlsame Sache. Was kann man? Zeig mal, was man kann. Und dann schiebt man ein paar Probleme damit ein, um zu sehen, wie geht der Betroffene damit um. Aber dafür, und das ist der Grund, warum das so wichtig ist, so eine Art von Unterrichten dauert lange. Es kostet Zeit. Ja. Kostet wirklich Zeit.
Ja.
Und der Kostenträger lässt es kaum zu, dass wir so unterrichten können.
Aber es ist natürlich für die Betroffenen eine sehr nachhaltige Sache,
oh,
wenn,
ja,
du das so machst.
Ja, das hat dann mit allen Bereichen, auch mit O&M,
ja,
mit allen Bereichen zu tun, mit Schuhfächer und so weiter. Ja? Und das ist das, was ich gelernt habe und wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
Was denkst du, müssen Menschen mitbringen, die gerne diese Sachen unterrichten wollen? LPF, vielleicht auch O&M, aber jetzt mal auf den LPF-Bereich bezogen.
Neugier. Selbstkritisches Denken, analytisches Denken.
Hm.
Und die Fähigkeit, mit anderen Menschen, nicht nur den Lernpartnern, sondern anderen Fachleuten zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Zum Beispiel, als es darum ging, um sensorische Integration, da müssten wir, und wir hatten Schüler, die SI-Probleme hatten.
Kannst du das erklären ein bisschen?
Sensorische Integration ist, das ist eine Störung des Wahrnehmungssystems, wo man vielleicht etwas sieht. Und das muss nicht unbedingt, das ist auch unter sehenden Menschen, wo man etwas sieht oder etwas gefragt wird und es, man antwortet viel, viel später, weil es viel später langsamer ankommt. Oder sensorische Integration. Ich muss eine Pause machen.
Ja, gerne. Kein Problem. Es ist viele, viele Sachen auf einmal. Wir können jederzeit eine Pause machen.
Ja, ja.
Oh, das ist der richtige Zeitpunkt für eine Pause.
Kann ich reden?
Ja, ja.
Okay, mhm. Sensorische Integration. Wir sind da reingerückt, weil wir immer wieder mit Schülern gearbeitet, wo wir gesagt haben, wir haben unser Bestes gegeben.
Hm.
Aber die haben es nicht geschnallt.
Die haben es nicht geschnallt.
Die hatten solche große Nachholbedürfnisse,
mhm,
dass sie es einfach nicht geschnallt haben.
Mhm.
Und da fingen wir an, wirklich mit anderen Fachleuten, sozusagen Ergotherapeuten,
mhm,
zu arbeiten, die damals die Zusatzqualifikation im Bereich sensorische Integration hatten.
Ja.
Und da haben wir uns erstmal damit auseinandergesetzt. Und Heike Kruse war damals, sie hatte schon ein Gespür dafür. Mhm. Ja, und ja, deswegen ist die, wie ich etwas vermittle, für mich so wichtig, weil es dann entweder es kann den Lernpartner fähig machen zu bestimmten Sachen, aber es kann seine Abhängigkeitsgefühl stärken, oder es kann ihn befähigen, selber was auszudenken, ja, und selber zu probieren, den Mut zu haben, selber was zu probieren und dann merken, wow, es steckt viel mehr in mir.
Das kostet Zeit.
Das kostet wahnsinnig viel Zeit.
Und was ich mir sehr gut vorstellen kann, auch weil ich das weiß, ist, es kostet Überzeugungsarbeit.
Ja.
Nicht zuletzt für Kostenträger, aber auch für Eltern vielleicht, von betroffenen Menschen oder Partner auch.
Ja.
Dass man für etwas so Banales, wie sich selbst die Hose zu schließen oder sich selbst was zu essen zubereiten, so viel Zeit braucht, die so viel Geld kostet.
Ja, und lebenspraktische Fähigkeiten hat so viel, die Vermittlung von lebenspraktischen Fähigkeiten hat so viel mit Teilschritten zu tun.
Mhm.
Deswegen ist die Arbeit mit Familien wahnsinnig wichtig. Und es ist wichtig, wenn man kann, in der Familie mit einzusteigen und da ein paar Stunden zu verbringen, zu beobachten. Was machen Sie mit den Schülern? Weil manchmal ist es ein ganz kleiner Tipp, wie man den Alltagssituation etwas verändern kann, ohne dass es für die Familie zusätzliche Stress bedeutet. Das ist ganz wichtig,
ja,
wo Sie das Kind im Alltag besser fördern können.
Ihr habt damals vielleicht auch mit der Intention sehr viel intensive Zeit auch mit den Kindern und Jugendlichen zu verbringen, diese Intensivmaßnahmen gestartet, was am Anfang erzählt habe.
Das war schön.
Ja. Ja. Zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob es von Anfang an in Falkenburg war, bei Bremen, einfach eine Möglichkeit für Kinder, 2 Wochen Zeit zu verbringen.
Nee, am Anfang war es in Lüdeshausen.
Mhm.
Und das war 4 Wochen.
4 Wochen.
Und da konnte man wirklich die Fortschritte sehen. Und da haben wir der Appelhans.
Mhm.
Ach, wie heißt Appelhans mit Vorname?
War das Günther?
Nein. Ist egal.
Mhm.
Der ist später Schulleiter in Schleswig geworden, nachdem es angefangen hat. Er war Direktor, nicht Direktor, der war der unter ihm stand.
Vizedirektor.
Vizedirektor von Heinrich-Hertz-Schule. Heinrich-Hertz-Schule liegt immer noch direkt neben der Blindschule in Hamburg. Und er hat es dazu gebracht, dass es die Integration der Schule, viele seiner Schüler, einige Schüler, die in der Blindenschule waren, sind später zur Heinrich-Hertz-Schule, was nur eine sehende Schule war, normale große sehende Schule, sind rübergegangen. Und er war der erste Integrationsversuch in Deutschland.
Wahnsinn.
Ja.
Das in Hamburg.
Ja, ja. Und das ist er, Herr Jeschke, von damaligen Schulleitung.
Ja.
Und Frau Dr. Rath, die 3 Leute haben uns so begeistert, dass wir gesagt haben, gut, Hamburg muss es sein. Wir können nicht nach Bayern,
ja,
weil wir die Leute nicht verstehen. Und die würden uns auch nicht verstehen, sprachlich meine ich.
Ja,
ja, und daher war es leicht zu wissen, aha, es muss in Hamburg sein.
Ja, es waren... Das habe ich bei meinem Gespräch mit Dennis auch gemerkt. Ganz oft Wegzweigungen, die bestimmt wurden durch andere Menschen,
ja,
durch Fügungen, die sich so vorher nicht ergeben hätten, die euch auch zu bestimmten Wegen geführt haben.
Ja, es ist wichtig, dass man in der Lage ist, die Bereitschaft hat, das, was man tut, zu reflektieren.
Mhm.
Und daraus zu lernen, auch wenn es schmerzhaft ist.
Mhm.
Ja.
War das ein schmerzhafter Moment für dich, von Marburg wegzugehen und nach Hamburg zu gehen?
Nein. Wegen der damaligen Schulleitung, nicht Schulleitung, Direktor von der Deutschen Blindenstudienanstalt.
Mhm.
Er hat uns viele Freiheiten weggenommen,
mhm.
Selbstständig was zu entwickeln. Und das ist das, wo ich gedacht habe, nee, du kannst machen, was du willst hier als Direktor, aber ohne uns.
Ja.
Ja.
Ihr seid aufgebrochen, was Eigenes zu machen, was Besseres zu machen.
Was für uns besser zu machen war.
Aber ihr habt schon, zumindest für dich mal gesprochen, den Wunsch gehabt, okay, ich möchte weggehen, ich möchte unterrichten. Der Gedanke war nicht gleich da, ich möchte eine Ausbildungsstelle eröffnen. Was ist, was Iris e.V. auch heute ist?
Als wir nach Hamburg kamen,
ja,
meinst du?
Ja.
Ja, doch, weil Dennis hat in den Ausbildungsprogramm in Marburg gearbeitet,
mhm,
und ich habe die erste Ausbildungskurs in Deutschland auch in Marburg eingeführt.
Mhm.
Und weil wir gesehen haben, dass dieser Bereich, egal wie positiv die ist, wenn es nicht mehrere Fachleute gibt, ist es alles für die Katz.
Ja. Du kannst nicht alleine alle blinden Menschen schulen.
Nee,
in Deutschland.
Nee. Das will ich auch nicht.
Will ich auch nicht. Und war das damals aber auch schon so gewesen, du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, dass LPF eigentlich immer so im Schatten des Langstocks stand? War das zu der Zeit auch schon so gewesen?
Ja. Ja. Immer. Heutzutage noch, finde ich.
Auch, ja.
Ja.
Wir erleben das auch so, ja.
Ja.
Und es setzt sich ein bisschen zusammen aus rechtlichen Grundlagen, die für O&M einfach besser sind.
Ja.
Und
ich denke auch für die Gefahrenmomente, das sehende Publikum,
ja,
erlebt, auf der Straße zu gehen, das bedeutet Gefahren. Wie viele Sachen, womit wir im Bereich LPF zu tun haben, haben mit Gefahren zu tun. Naja,
mhm,
Umgang mit dem Mixgerät, mit dem elektrischen Mixgerät.
Messer.
Da muss man ganz genau machen und man darf nicht irgendwie davon abkommen. Da gibt es schon eine Sache. Du kannst nicht den Stecker einstecken und dann die Mixstäbe,
ja,
reinstecken. Das geht nicht.
Ja.
Das wird nicht erlaubt.
Aber auch Schneidgeräte, Umgang,
ja,
mit dem Messer,
ja,
Umgang mit dem Herd, mit Hitze.
Genau.
Wir haben, selbst in meiner kurzen Lehrtätigkeitsgeschichte, habe ich bestimmt von zwei Menschen gehört, die einen Wohnungsbrand,
ja,
hinter sich haben, weil etwas auf dem Herd stehen geblieben ist,
ja,
zum Beispiel, und,
ja,
angefangen hat zu brennen. Ja.
Ja.
Das kann auch sein, ja. Es gibt Gefahrenmomente, aber die sind wesentlich mehr unter Alltagsverrichtung versteckt.
Ja.
Weil man sagt, ja, das kann ja jeder.
Ja.
Das kennt ja jeder.
Ja.
Und dazu gehören auch Begriffe wie LPF-Fachleute, das sind ja Bulettenwände.
Ja.
Das habe ich schon häufiger gehört. Oder LPF ist ein besserer Kochkurs. Es wird immer auf das Kochen reduziert.
Okay.
Hm.
Ja.
Das kannst du auch in der Volkshochschule lernen. So etwas.
Oh, nee.
Ja.
Da lernst du Rezepte und,
genau,
da lernst du ein paar Fähigkeiten, aber hier unsere Betonung ist auf Fähigkeiten, nicht Rezepte.
Ja.
Obwohl am Anfang mein Weg war, die Vermittlung von Rezepte.
Ja.
War. Gott sei Dank kann ich wahr sagen.
Wann ist dieser Moment gekommen, wo du gesagt hast, das ist nicht ausreichend? War das Lilly Nielsen, die dir das
ja.
erklärt hat?
Ja, ja. Ja. Als ich dann nach Hefnisskolen in Dänemark gefahren bin und die Kinder gesehen haben, die schwerst mehrfach behindert waren. Mhm. Es war schwer zu begreifen, ja, warum tut sie das? Und was ist das für ein Leben? Ich möchte lieber tot sein, als in solche Menschen zu stecken.
Mhm.
Aber dann Lilly zu beobachten, zu sehen, wie durch die kleinsten Sachen, die Kinder selbst entdeckt haben, wie viel Freude das gebracht hat, wie die aufgeblüht sind.
Mhm.
Und da fing ich an, meine eigene Wege in Frage zu stellen.
Mhm.
Ja, und das war der Impuls, der mir am meisten geholfen hat. Und das sage ich noch, die Uni-Studenten heute.
Ja.
Ihr sollt auf gar keinen Fall Angst haben vor diesem Bereich. Es kann so eine Bereicherung sein. Wag es.
Was sagst du zu den Menschen, die sich interessieren für eine LPF-Ausbildung heutzutage, wissend, dass das von den Aussichten her, dass Kostenträger das bezahlen, nicht so gut ist wie für O&M, wissend, dass jemand, der freiberuflich tätig ist, und wir brauchen eine Menge Freiberufler, die das machen eigentlich, die Leute nicht gut versorgt sind, wissen, dass die vielleicht Probleme haben werden, Arbeit zu bekommen.
Das Leben ist nicht lebenswert, wenn man keinen Kampfgeist entwickelt.
Mhm.
Wenn man beobachtet, was möglich ist und wenn man nicht dafür kämpft. Ja. Es ist so eine große Herausforderung, eine wahnsinnig große Herausforderung auf verschiedenen Ebenen, auch auf Öffentlichkeitsarbeit,
ja.
In der Bereich LPF, dass es dann Spaß macht.
Mhm.
Komm, pack es an.
Mhm.
Ihr schafft das. Ja.
Und wir brauchen Menschen, die genau das denken.
Ja.
Weil ich glaube, in Zeiten, wo alles auch hinterfragt wird, wo Kosten hinterfragt werden, braucht es Menschen, die erklären können, warum genau diese Ausdauer, diese Zeit wichtig ist für ja. blinde Menschen.
Ja.
Und wir leben in einer Zeit, wo zum Beispiel ich gefragt werde, ein Gutachten zu erstellen, warum jemand, ein geburtsblinder Mensch nach nur 40 Stunden LPF, was der denn da noch brauchen soll, und gesagt wird, der hat doch bestimmt schon alles gelernt in dieser Zeit. Und da muss man dann schon ausholen auch, um zu argumentieren. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das Mut machen, dass du sagst, was du jetzt versuchst. Wir brauchen das.
Vielleicht kann ich eine Story erzählen von einer Schülerin, die mir wahnsinnig viel beigebracht hat. Ich meine, ich habe gelernt, ich vermittle keine Rezepte, sondern ich biete einen Weg an, wo du selbst entdecken kannst, was in dir alles steckt. Und ich habe mit einer Schülerin gearbeitet, die Anfang 20 war. Ich wurde vom das Gericht vom Sozialbehörde aufgefordert, mit dieser Frau zu arbeiten. Sie und ihr Mann waren blind, vollblind und geistig behindert.
Beide.
Und die hatten ein Kind, der sehend war, und das Kind wurde krank und die wüssten nicht, was sie tun sollten. Und die haben das dann zum Krankenhaus gebracht. Es wurde heil gepflegt, aber die kriegten das Kind nicht mehr.
Oh yeah.
Weil man gesagt hat, sie sind nicht in der Lage, ein Kind zu erziehen, ein Kind überhaupt zu pflegen. Und ich wurde aufgefordert, mit dieser Frau zu arbeiten. Nun, diese Frau war blind. Die war in der Lage, wenn sie ungefähr eine Ahnung hatte, wie es geht, selber zu experimentieren, bis sie die Lösung für sich gefunden hat. Und ich habe dann im Unterricht, ich habe gedacht, mein Gott, es war zu einem Zeitpunkt, wo ich einige Stunden gekriegt habe, aber ich dachte, sie hat so viel Wissen nicht, die ihr vorenthalten wurde. Sie war in einer blinden, sehbehinderten Schule,
ja.
Nicht in Hamburg, aber irgendwo in Deutschland, wo alles, sie war so versorgt, dass sie nichts tun musste. Aber sie war in der Lage. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kommt Dosenöffner dran. Und ich habe ihr das, ich saß neben ihr, habe ihr das gezeigt, wo die gefährlichen Stellen sind. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, es ist so schön draußen. Ich gucke, was auf der Straße läuft. Und du kannst dich damit auseinandersetzen. Hier ist eine Dose, was sie auch noch nie in der Hand hatte. Und ich sagte, du kannst es selbst rauskriegen. Und ja, ich fragte immer, weil es einige Zeit gedauert hat. Ich sagte, ich sage Anne, ihr Name war nicht Anne. Anne, wie weit bist du? Bist du fertig? Nein, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und dann endlich hat sie gerufen, ich bin fertig. So, ich bin gekommen, die Dose war auf, aber die hat es ganz anders aufgemacht, als es eigentlich sozusagen vorgesehen wird. Statt, sie hat den Dosenöffner auseinandergenommen und statt den scharfen Seite oben an der innerhalb der Dosen oberste Teil,
ja,
zu tun, hat sie das seitlich gemacht und sie hat den ganz rum die Dose Deckel aufgemacht, aber nicht von oben, sondern von der Seite. Natürlich hatte sie nachher eine ganz scharfe Kante.
Ja.
Aber ich sagte, Anne, wie hast du das gemacht? Das musst du mir erklären. Und die war so stolz, so wahnsinnig stolz.
Ja.
Und nachher, ja, das Unterrichten mit ihr war eine ganz andere, weil sie wusste, in mir steckt was.
Das ist toll. Und das ist eine Blaupause für eine Herangehensweise.
Ja, ja.
Die Leute ermächtigen, selbst etwas zu tun.
Ja.
Weil das erleben wir oft in den Schulungen, nicht nur in LPF, auch in O&M, dass wir versuchen, Strukturen zu vermitteln, die aus Verzweiflung manchmal dann in, zum Beispiel in O&M, in ganz einfache Routenabfolgen gehen, ohne dass die Menschen dort hinterfragen, was mache ich da eigentlich, sondern sie, ja, befolgen einfach ein Rezept.
Ja, ich möchte sagen, einfach diese Regel, das Leben ist eine Entdeckungsreise, das zu überbringen. Ja.
Hast du in dir den Wunsch, das auch weiterzugeben an andere Menschen, die jetzt vielleicht noch so eine Ausbildung gerne machen möchten? Hast du deshalb vielleicht auch ein Buch geschrieben über das Thema?
Ja, Ja, weil ich auch wahnsinnig Angst habe, dass diesen Bereich ausstirbt. Wahnsinnig Angst. Mhm. Und ich habe dann gesehen, okay, dann muss ich das, was ich weiß, versuchen festzulegen. Ja, und deswegen, ich mach mir Angst, weil körperlich habe ich einige Gesundheitsbeschwerden, kann ich nichts mehr Schweres tragen. Und wenn ich den Lehrauftrag in Iris mache, muss ich immer schwere Sachen schleppen. Mhm. Und das Unterrichten macht mir so viel Spaß. Ich möchte es nicht aufgeben. Und Dennis und ich haben überlegt, können wir die Seminare hier zu Hause machen? Mhm. Weil der größte Gruppe war in Hamburg 12. Aber normalerweise ist es zwischen 6 und 8 Leute.
Ja.
Und das haben wir überlegt.
Du hast mit deiner offiziellen Rente nicht aufgehört zu arbeiten, sozusagen.
Nee, ich würde verrückt gehen, wenn ich aufhören würde. Ja.
Aber da sind wir sehr froh, dass du das nicht aufgehört hast. Und wir brauchen auch deine Stimme, um den Mut aufrechtzuerhalten, auch diese Ausbildung zu beginnen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich deine Gedanken dazu anhört, dann kann man sehr wohl ermutigt werden, diesen spannenden Beruf zu erlernen.
Das hoffe ich.
Ja, das wünsche ich mir sehr. Die Zukunft von LPF, die ist ein bisschen in den Sternen. Und ja, ich denke, wir werden in der nächsten Zeit genug damit zu tun haben, uns darüber auch zu unterhalten, da vielleicht Ideen auch zu sammeln. Und ja, ich freue mich sehr für deinen Aufruf und dein Plädoyer und dass wir uns hier so schön drüber unterhalten konnten. Vielen Dank für deine Zeit dafür.
Du, Christoph, ich freue mich auf. Ich muss ehrlich sagen, du bist aus dem Bereich sehr offen und sehr selbstkritisch und ich beobachte das, was du machst, gerne.
Das freut mich sehr. Vielen Dank.